Schönen guten Abend bei Sachzwang FM. Vor ein paar Wochen haben wir eine dreiteilige Serie hier begonnen bei Sachzwang FM. Heute kommt der zweite Teil. Übergreifender Titel der Serie ist
Marxistische Dialektik im 20. Jahrhundert.
Und nachdem wir letztes Mal schon was über Lenin, Lukács und Horkheimer gehört haben, wird es heute um Herbert Marcuse und seinen rechten Lehrer Heidegger gehen, natürlich kein Dialektiker. Und dann vor allem um Jean-Paul Sartre. In der dritten und letzten Folge, nächstes Mal, werden wir dann etwas noch über Michel Foucault, ebenfalls kein Dialektiker, und abschließend über Theodor W. Adorno hören. In dieser hochinteressanten Aufsatzfolge von Michael Koltan. Doch wie gesagt, geht es heute hauptsächlich um Herbert Marcuse und Jean-Paul Sartre. Viel Vergnügen.
Es mag etwas merkwürdig erscheinen, doch dieser Beitrag in der Reihe über marxistische Dialektik im 20. Jahrhundert wird sich nur am Rande mit marxistischer Dialektik beschäftigen. Hauptsächlich geht es diesmal um Herbert Marcuse, genauer gesagt um dessen stark von Heidegger beeinflusstes Frühwerk. Unumgänglich wird es zu diesem Zweck sein, auch die heideggersche Daseinsanalytik aus Sein und Zeit genauer unter die Lupe zu nehmen. Kurz und gut, von Dialektik wird wenig, von Existenzialontologie dagegen umso mehr die Rede sein. Dass diese im Kontext des Hauptthemas, der marxistischen Dialektik, abgehandelt wird, muss selbst wieder dialektisch verstanden werden. Wir haben es bei der Existenzialontologie sozusagen mit der Negation von Dialektik zu tun. Wenn man die Kategorie der Totalität als zentrale Kategorie dialektischen Denkens in den Mittelpunkt stellt, dann stellt sich die Existenzialontologie, die von der Irreduzibilität des Individuums ausgeht, als genaues Gegenteil dar. Betont Dialektik die Herrschaft des Allgemeinen über das Besondere, so beharrt die Existenzialontologie auf der unzurückführbaren Eigenständigkeit des Individuums. Diese polare Gegensätzlichkeit von Dialektik und Existenzialontologie hat allerdings keineswegs verhindert, dass verschiedene Philosophen des 20. Jahrhunderts versucht haben, Existenzialontologie und Dialektik miteinander zu verbinden. Am bekanntesten ist sicherlich auf diesem Feld Jean-Paul Sartre, der die Synthese von Existenzialontologie und Dialektik am weitesten vorangetrieben hat. Dieser Versuch einer Synthese wird deshalb auch im nächsten Beitrag ausführlich gewürdigt werden. Diesmal geht es zunächst darum, überhaupt das Feld abzustecken, auf dem sich der Versuch einer solchen Synthese überhaupt abspielen kann. Es wird zu zeigen sein, warum und wie Heideggers Existenzialontologie mit einer, wie auch immer gearteten, materialistischen Dialektik unvereinbar ist. Und zwar wird dies anhand von Herbert Marcuses Frühwerk ausgeführt werden, gerade weil Marcuse selbst sehr früh das Scheitern eines solchen Versuches eingesehen und auch klar ausgesprochen hat. Ich beginne, wie schon früher, mit einer biografischen Einleitung. Hier ist zunächst nichts zu konstatieren, was Marcuse aus der Masse der jungen bürgerlichen Intellektuellen um die Zeit des Ersten Weltkrieges heraushebt. Wie für so viele seiner Generation wird auch für Marcuse der Krieg zum Anlass dafür, sich, wenn es ihr erlaubt ist, die Worte des Kommunistischen Manifests zu paraphrasieren, von der herrschenden Klasse loszusagen und sich der revolutionären Klasse anzuschließen. In den vorhergehenden Beiträgen über Lukács und Horkheimer wurden bereits ähnliche Fälle von, wie es in der Terminologie der Zeit heißt, Klassenverrat beschrieben. Um es an dieser Stelle kurz zu machen, Marcuse wurde 1916 mit gerade einmal 18 Jahren zum Militär eingezogen. Bei Kriegsende trat er der SPD bei und wurde in seiner Geburtsstadt Berlin in den dortigen Arbeiter- und Soldatenrat gewählt. Doch schon bald gab er angewidert sein Mandat auf. Und zwar als man, wie er später bemerkte,
anfing, die früheren Offiziere ohne weiteres hineinzuwählen.
Er erlebte die Niederlage der Revolution in Berlin, verließ nach der Ermordung von Luxemburg und Liebknecht empört die SPD und siedelte dann nach Freiburg über, um dort Literaturwissenschaft und Philosophie zu studieren. ...1922 promovierte er über den deutschen Künstlerroman, eine Arbeit, die stark von Lukács Gedankengängen beeinflusst war. Nach der Promotion lebte Marcuse, seit 1924 verheiratet, wieder in Berlin, vom Vater mit einer Wohnung und der Beteiligung an einem Verlags- und Buchantiquariatsunternehmen ausgestattet und eine Art linken literarischen Salon unterhaltend, in dem über marxistische Theorie, Gestaltpsychologie, abstrakte Malerei, aktuelle Strömungen der bürgerlichen Philosophie diskutiert wurde. Bis hierhin gleicht Marcuses Werdegang dem der anderen, durch die Erfahrung des Weltkrieges ins linksradikale Lager getriebenen bürgerlichen Intellektuellen. Bemerkenswert ist höchstens ein gewisser individualistischer Zug, der Marcuse von den anderen unterscheidet. So kommt ihm nicht einmal die Idee, sich einer kommunistischen Organisation anzuschließen. Von einem Interviewer Jahrzehnte später auf diesen Sachverhalt angesprochen, weiß er nicht mehr zu antworten als:
Ich habe mich keiner angeschlossen, und wenn Sie mich fragen, warum, muss ich zu meiner Schande gestehen, ich kann Ihnen darauf keine Antwort geben. Ich weiß es einfach nicht. Als ich von Berlin nach Freiburg ging, das war schon 1919, war das Leben in Freiburg völlig unpolitisch. Ich bin jedoch immer mehr politisch geworden während dieser Zeit.
Soweit also bietet die Biografie Marcuses nichts wesentlich Neues. Doch dann taucht in der zweiten Hälfte der 20er Jahre ein neuer Einfluss auf, der Marcuses philosophische Anfänge deutlich von denen Horkheimers oder Lukács unterscheiden wird. 1927 erscheint ein Buch, das Marcuse dazu bringt, sein Geschäft in Berlin aufzugeben und nach Freiburg zurückzukehren. Martin Heideggers
Sein und Zeit.
Nach der Lektüre dieses Werkes packte Marcuse seine Koffer und übersiedelte mit Frau und Kind nach Baden. Er wird Assistent von Heidegger und plant, eine akademische Karriere als Philosoph einzuschlagen. Seine Habilitationsschrift mit dem Titel
Hegels Ontologie und die Theorie der Geschichtlichkeit
erscheint 1932 bei Klostermann in Frankfurt. Allerdings unterbleibt die Habilitation, weil Marcuse rechtzeitig ins Exil flüchtet und Mitarbeiter des Instituts für Sozialforschung wird. Obwohl Marcuse schon früh die Gefahr des Nationalsozialismus heraufdämmern sah, blieb er merkwürdig blind gegenüber den politischen Implikationen der heideggerschen Philosophie. Noch 1932 schließt er die Einleitung zu seiner Habilitationsschrift mit den Worten:
Was diese Arbeit etwa zu einer Aufrollung und Klärung der Probleme beiträgt, verdankt sie der philosophischen Arbeit Martin Heideggers. Dies sei gleich anfangs statt aller besonderen Hinweise betont.
Adorno kommentiert dies dann 1935 mit den bösen und ungerechten Worten: Er halte Marcuse
für einen durch Judentum verhinderten Faszisten, denn weder konnte er sich über Herrn Heidegger Illusionen machen, dem er laut dem Vorwort des Hegelbuches alles zu verdanken hat, noch etwa über seinen Verleger, Herrn Klostermann, aus dem Tatkreis.
Marcuse hingegen behauptete bezüglich Heidegger später:
Weder in seiner Lektüre noch in seinen Seminaren Noch persönlich gab es irgendein Zeichen für seine Sympathie gegenüber dem Nationalsozialismus. Tatsächlich wurde nie über Politik diskutiert. So kam sein offen erklärter Nationalsozialismus völlig überraschend für uns.
Das mag naiv anmuten, soll uns aber insofern nicht näher beschäftigen, als es hier nicht um die müßige Frage geht, woran Marcuse schon vor 1933 Heideggers rechte Gesinnung hätte auffallen müssen. Viel spannender ist, was an Heideggers Philosophie eigentlich so interessant war, dass man dafür in den 20er Jahren Berlin aufgeben und in ein verschlafenes Kaff wie Freiburg ziehen konnte. Um dieser heute recht unerklärlichen Faszination näher zu kommen, kann für den Anfang auf einen neutralen Gewährsmann zurückgegriffen werden, Max Horkheimer. Dieser hatte bei seiner Antrittsrede im Frankfurter Institut für Sozialforschung die verklärenden Tendenzen der damaligen Sozialphilosophie gegeißelt. Verblüffend jedoch ist, dass er auf eine bemerkenswerte Ausnahme hinwies, die den seiner Ansicht nach apologetischen Tendenzen der akademischen Philosophie entgegenstehe.
Im einzigen modernen philosophischen Werk, das es radikal ablehnt, Sozialphilosophie zu sein und echtes Sein nur im Innern des einzelnen existierenden Menschen entdeckt, in Heideggers Sein und Zeit, steht daher die Sorge im Mittelpunkt. Diese Philosophie der einzelmenschlichen Existenz ist nach ihrem einfachen Gehalt im Hegelschen Sinne nicht verklärend. Das menschliche Sein ist ihr nur das Sein zum Tode, die bloße Endlichkeit. Sie ist eine schwermütige Philosophie.
Eine erste Gemeinsamkeit zwischen Heideggers Existenzialontologie und dem Marxismus scheint also darin zu liegen, dass Heideggers Philosophie ebenso wie der Marxismus die Zustände nicht verklärt, sondern einen schonungslosen, nüchtern kritischen Blick auf die Gegenwart richtet. Schauen wir etwas genauer hin. Heideggers philosophisches Hauptwerk
Sein und Zeit
überschnitt sich mit den philosophischen Bemühungen, wie sie von linksradikaler Seite damals angestrengt wurden, an zumindest einem Punkt. Auch bei Heidegger wurden in philosophischer Form die aktuellen, seit der Jahrhundertwende offenen Fragen diskutiert. Dagegen stand eine relativ selbstgenügsame akademische Philosophie, deren Weltabgewandtheit nur noch durch ihre Langeweile übertroffen wurde. Die Aktualität der Heideggerschen Fragestellung und sein Versuch, eine Lösung auf brennende Probleme anzubieten, hob
Sein und Zeit
zweifellos aus der Masse der damals gängigen Publikationen heraus. Es war eine zeitgemäße Philosophie, die, wenn auch auf sehr spezifische Weise, die durch den Weltkrieg veränderte Situation reflektierte und nicht gleich jedes philosophische Interesse in Bergen von Staub erstickte. Es ist diese Reflexion geschichtlicher Erfahrung, die
Sein und Zeit
mit Lukács
Geschichte und Klassenbewusstsein
verbindet. Damit enden aber auch schon die Gemeinsamkeiten. Zwar bilden für Heidegger wie für Lukács die Erfahrungen des Fin de Siècle, des Ersten Weltkriegs und der frühen Weimarer Republik den Boden, auf dem die jeweiligen Philosophien ihre Plausibilität entfalten konnten. Doch die Art und Weise, wie diese Erfahrungen reflektiert wurden, unterscheidet Heidegger grundlegend von den neomarxistischen Dialektikern. Diese Differenz lässt sich, zumindest vorläufig, auf einen zu einfachen soziologischen Nenner bringen. Während der später sogenannte westliche Marxismus die Zeitsituation von der Warte eines seiner eigenen Klasse überdrüssigen Großbürgertums reflektierte, gibt sich in Heideggers Philosophie die verzweifelt aussichtslose Lage eines akademischen Kleinbürgertums ihren brillantesten Ausdruck. In der Tat finden wir bei Heidegger einen völlig anderen biografischen Werdegang als bei all den linken Philosophen der Weimarer Zeit, von denen schon die Rede war. Heidegger war, zumindest in den 20er und frühen 30er Jahren, schon aufgrund seiner Herkunft aus äußerst einfachen Verhältnissen ein akademischer Außenseiter. Nur ein Stipendium konnte den Besuch einer höheren Schule erlauben und hier waren die Wahlmöglichkeiten äußerst gering. Anders als die Großbürgerkinder Lukács, Weil oder Horkheimer konnte es sich Heidegger nicht aussuchen, wie er seine Zukunft gestalten wollte. Wenn man aus einem Kaff wie Meßkirch kam und über eine leidliche Intelligenz verfügte, gab es kaum Fluchtmöglichkeiten. Für jemand mit seinem familiären Hintergrund blieb eigentlich nur die eine Chance, mit Hilfe eines kirchlichen Stipendiums Pfarrer zu werden. Und das Schicksal schien dem kleinen Martin wohlgesonnen. Der Pfarrer interessierte sich für das intelligente Kind und sorgte für Unterstützung seitens der Kirche. Martin Heideggers Weg zu bescheidenem Ansehen als Pfarrer in einer badischen Kleinstadt schien vorgezeichnet. Und die ersten Hürden wurden auch mit Bravour genommen. Besuch des Gymnasiums in Konstanz, später in Freiburg, dann Beginn eines Theologiestudiums. Doch bereits im dritten Semester brach die scheinbar so gerade Linie abrupt ab. Heidegger hatte sich in seinem maßlosen Ehrgeiz überarbeitet und musste das Studium wegen nervöser Herzbeschwerden abbrechen. Man kann durchaus davon ausgehen, dass diese Herzbeschwerden psychosomatischer Natur gewesen sind. Der Stipendiat versuchte, dem erdrückenden Gewicht der Ansprüche, die auf ihm lasteten, zu entfliehen. Doch dadurch brachte ihn diese kleine Flucht in die Krankheit noch mehr in die Bredouille. Der durch die Krankheit erzwungene Abbruch des Theologiestudiums kostete ihn sein Stipendium. So ist das sich anschließende Mathematikstudium, das er allerdings mit einer Doktorarbeit in Philosophie abschließt, von ständigen finanziellen Sorgen geplagt. Und das Habilitationsstipendium, das er schließlich ergattern kann, zwingt ihn, sich mit der gehassten Scholastik zu beschäftigen. Der Wortlaut von Heideggers Stipendienantrag vermittelt wohl besser als alles andere, welche Unterwürfigkeit die katholische Kirche von ihren begabten Schäfchen erwartete.
Der gehorsamst Unterzeichnete gestattet sich, dem hochwürdigsten Domkapitel zu Freiburg im Breisgau, die untertänigste Bitte um Verleihung eines Stipendiums aus der Schätzlerschen Stiftung vorzutragen. Der gehorsamst Unterzeichnete gedenkt, sich dem Studium der christlichen Philosophie zu widmen und die akademische Laufbahn einzuschlagen. Da derselbe in ganz bescheidenen Verhältnissen lebt, wäre er dem hochwürdigsten Domkapitel von Herzen dankbar, wenn es ihm aus der genannten Stiftung für die Zeit der Vorbereitung der Habilitationsschrift ein Stipendium zukommen lassen wollte.
Man muss sich den Abstieg plastisch vor Augen führen. In der vertrauten Umgebung der Familie war der kleine intelligente Martin sicherlich wie das siebte Weltwunder herumgezeigt worden. Setzte sich nicht der Herr Pfarrer für ihn ein und ermöglichte ihm sogar den Besuch des Gymnasiums und ein Theologiestudium? Und würde er nicht vielleicht selbst einmal als Pfarrer nach Meßkirch zurückkommen? Da würden die Nachbarn aber ganz schön schauen. Man kann sich die derart durch den Stolz der Eltern genährten Fantasien des Heranwachsenden lebhaft vorstellen. Und jetzt, welch ein Absturz. Er wurde gezwungen, auf den Knien vor dem Domkapitel herumzukriechen, um ein schäbiges Auskommen zu erbetteln. Und er hatte noch einmal Glück. Das Domkapitel gewährte ihm huldvoll das Habilitationsstipendium, obwohl er seine Mentoren so schwer enttäuscht hatte. Der junge Student kniff also die Arschbacken zusammen, was blieb ihm auch anderes übrig. Und am Horizont war ja ein Silberstreif sichtbar. Der Lehrstuhl für christliche Philosophie an der Universität Freiburg war vakant und sollte durch die üblichen Universitätsintrigen für Heidegger bis zu dessen Habilitation freigehalten werden. Also schrieb er zähneknirschend an seiner Habilitationsschrift über Duns Scotus in der Hoffnung, dass sich das Blatt bald wenden und er durch die Übernahme eines Lehrstuhls aller Sorgen ledig sein würde. Doch wie es mit den Universitätsintrigen ebenso geht, manchmal intrigiert der Gegner besser als die eigene Partei. Als Heidegger endlich habilitiert ist, hat man ihm den Lehrstuhl weggeschnappt. Wieder ist ein Traum wie eine Seifenblase zerplatzt. und so dient er sich bei Edmund Husserl an, der ihm zwar anfangs die kalte Schulter zeigt, dann aber zu einem aktiven Förderer seiner Karriere wird. Als für Heidegger klar ist, dass er Husserl gewonnen hat, bricht er mit der katholischen Kirche. Doch trotz dieser hochkarätigen Unterstützung dauert es noch bis 1923, dass er endlich eine Professur in Marburg antreten kann. Inzwischen hat er seine Verachtung gegenüber der institutionalisierten Kirche, die ihn so enttäuscht hatte, auch auf die Universität ausgedehnt. So oft er kann, flieht er aus Marburg zurück in den Schwarzwald.
Nach der Gesellschaft der Professoren habe ich kein Verlangen,
schreibt er 1926 an Jaspers.
Die Bauern sind viel angenehmer und sogar interessanter.
Hier auf der Hütte schreibt er an dem Werk, das ihn berühmt machen wird, Sein und Zeit. Und in diesem Werk schlagen sich die ganzen bitteren Erfahrungen nieder, die er mit einer Welt gemacht hat, die ihm erst eine trügerische Geborgenheit vermittelt, dann aber rüde zurückgestoßen hat. Selbstverständlich lässt sich ein Werk wie
Sein und Zeit
nicht auf diese biografischen Wurzeln reduzieren. Doch der biografische Hintergrund erhält ganz gut die Grundsituation, aus der heraus eine solche Philosophie entstehen kann. Und er erhält auch, warum
Sein und Zeit
für eine ganze Generation das philosophische Werk schlechthin sein konnte. Tatsächlich konnte hier eine ganze Generation ihre eigenen Erfahrungen philosophisch sublimiert wiederfinden. Denn Heideggers Situation war nicht einzigartig. Wer um die Zeit des Ersten Weltkrieges ausgezogen war, akademische Karriere zu machen und keine schwerreichen Eltern hatte, wurde im Normalfall bitter enttäuscht. Insofern hat die soziologistisch verkürzte Erklärung, die den hegelianischen Neomarxismus dem enttäuschten Großbürgertum, die Existenzialontologie jedoch dem enttäuschten Kleinbürgertum zuordnet, durchaus eine gewisse Berechtigung. Das akademische Kleinbürgertum sah sich in den ersten Jahren der Weimarer Republik ganz real der Gefahr ausgesetzt, zu einem akademischen Proletariat herabzusinken. Für diejenigen, die sich durch universitäre Karrieren Geld und soziale Achtung erhofft hatten, war mit dem Kaiserreich auch ihre Vorstellung von Zukunft zusammengebrochen. Die außerordentlichen Erfolge der Nationalsozialisten, vor allem unter den Studenten, kamen nicht von ungefähr. Für ein derart vom sozialen Abstieg bedrohtes akademisches Kleinbürgertum ist Heideggers Philosophie maßgeschneidert. Der zentrale Topos von Heideggers
Sein und Zeit,
die Bestimmung des Menschen als eines in eine ihm fremde Welt
geworfenen
Daseins, lässt sich problemlos auf diese Klassenerfahrung abbilden. Tatsächlich fühlten sich die akademischen Kleinbürger auf einmal in eine Welt verpflanzt, die ihnen fremd, unheimlich und bedrohlich erscheinen musste. Um jedoch nicht bei diesen ganz einfachen Verkürzungen stehen zu bleiben, ist es angebracht, kurz die wesentlichen Züge der Konzeption des
Daseins,
wie sie Heidegger in seinem Hauptwerk entfaltet, zu referieren. Heidegger bricht, und das wird ihm heute noch merkwürdigerweise als originäre Leistung angerechnet, bricht mit der Vorstellung, der Mensch sei ein Subjekt im Sinne des kartesianischen Cogito. Descartes hatte den Menschen als unvermittelte ursprüngliche Einheit eines
Ich denke
bestimmt, das sich zumindest hypothetisch als von der übrigen Welt der Objekte getrenntes Subjekt begreifen konnte. Das ursprüngliche Sein des Menschen ist für Descartes ein völlig weltloses Denken. Diesem abstrakten kartesianischen Subjekt setzte Heidegger nun ein ebenso unvermitteltes In-der-Welt-Sein des Menschen entgegen, eben die
Geworfenheit.
Der individuelle Mensch, nun nicht länger Subjekt, sondern bloßes Dasein, findet sich als solches nicht mehr in einer Welt von vorhandenen Objekten wieder, sondern geht ganz unreflektiert mit dem ihn umgebenden
zuhandenen Zeug um.
dieser Zustand des bloßen Mann, der einfach dumm glückseligen Anwesenheit in einer scheinbar vertrauten Umgebung, lässt sich ideologiekritisch problemlos als die gute alte Zeit des Kaiserreiches dechiffrieren, wo noch alles seine Ordnung und seinen Platz hatte, das Individuum sich in einer scheinbar vertrauten Welt, die keine Reflexion bedurfte, zu Hause fühlte. Doch dieser Schein einer heilen Welt ist bloßer Trug. In dem Augenblick, wo sich das Individuum der Tödlichkeit des Daseins bewusst wird, seine eigene Sterblichkeit zur Kenntnis nimmt, verändert sich diese scheinbar heile Welt, offenbart ihren eigentlichen Charakter. Aus dem Vertrauten wird Fremdes, in dem ich keineswegs geborgen bin, sondern dass meine Existenz permanent bedroht. Wieder lässt sich diese Erfahrung geschichtsphilosophisch deuten. Die grundlegende Erfahrung der Tödlichkeit des Daseins ist die durch den Weltkrieg geförderte Einsicht, dass die scheinbar heile Vorkriegswelt in Wirklichkeit so heil nicht war, die Geborgenheit trug. Und vermittels der Einsicht in die Tödlichkeit des Daseins kann nun, indem man die Endlichkeit des eigenen Daseins annimmt, in den Modus der Eigentlichkeit übergegangen werden. Im Modus der Eigentlichkeit ist das Dasein seiner letztendlichen Einsamkeit und Verlassenheit in der Welt bewusst und agiert aus diesem Bewusstsein heraus. Erst durch die Besinnung auf die eigene Sterblichkeit kann sich das Individuum wirklich für die Welt entscheiden und dieser aus freier Wahl und in bewusstem Tun einen Sinn geben. Das klingt recht abstrakt, lässt sich aber leicht veranschaulichen. Um an einem Beispiel zu erläutern, was Handeln aus dem bewussten Vorlauf in den Tod bedeutet, sei hier ein Flugblatt zu den Chaostagen in Hannover zitiert, das den Charakter einer derartigen Entscheidungssituation im Bewusstsein der eigenen Sterblichkeit auf den Punkt bringt. Das Flugblatt rät, im Falle einer Verhaftung folgende Verhaltensmaßregeln zu beachten.
Der Gegner wird dich auf jeden Fall fertig machen. Handle also nach dem Grundsatz, man kann immer noch einen mitnehmen. Möglichkeiten hierzu: A. In einem oberen Stockwerk zum Fenster hinausspringen und einen Beamten mitreißen. B. Einen Beamten anspringen und ihm die Finger in die Augen bohren, blenden. Dann schlagen sie dich bereits bei der Verhaftung tot und du ersparst dir Verhör, Folterung und langsamen, qualvollen Tod.
Besser lässt sich kaum illustrieren, dass der Sinn einer Situation sich erst daraus erschließt, wie der Mensch sich in dieser Situation verhält. Wobei es zwei grundlegende Verhaltensweisen gibt. Eben die Verhaltensweise des
Mann,
das sich im Wesentlichen passiv der Situation hingibt, und die Verhaltensweise der
Eigentlichen,
die aus dem Bewusstsein der eigenen Sterblichkeit, dem
Vorlauf in den Tod,
in einem heroischen Akt die Situation
annehmen
und ihr durch ihre radikale Tat einen Sinn verleihen. Soweit das Wenige, das wir zur Diskussion von Marcuses philosophischen Konzeptionen aus der heideggerschen Philosophie brauchen. Was fasziniert nun Marcuse, um zum eigentlichen Thema zurückzukommen, an dieser Konzeption des Menschen als
Dasein,
das in einer Entscheidungssituation zwischen einer
eigentlichen
und einer
uneigentlichen
Weise der Existenz wählen muss? Es gilt hier zwei Ebenen zu unterscheiden, eine allgemeine und eine besondere. Ganz allgemein ist zu konstatieren, dass Marcuse, wie schon Lukács, in Anbetracht der in der Arbeiterbewegung vorherrschenden philosophischen Ignoranz den Wunsch hatte, dem Marxismus eine philosophische Grundlage zu geben. Über die Legitimität wie über die Problematik eines solchen Unterfangens haben wir bereits im Kontext von Lukács'
Geschichte und Klassenbewusstsein
geredet. Was nun die besonderen Gründe für die Rephilosophisierung des Marxismus betrifft, so ist natürlich die politische Situation Ende der 20er Jahre um einiges verfahrener als noch zu der Zeit, in der Lukács
Geschichte und Klassenbewusstsein
niederschrieb. Lukács war Anfang der 20er Jahre davon ausgegangen, dass die Rückschläge, die die revolutionäre Bewegung hatte einstecken müssen, nur temporärer Natur waren. Und so gerät ihm der Rückgriff auf die Hegelsche Dialektik zur Begründung dafür, warum die proletarische Revolution trotz des gegenteiligen Anscheins objektiv notwendig ist und deshalb auch zwingend kommen würde. Vor einem derartigen Objektivismus ist Marcuse gefeit. Bei ihm taucht erstmals die Ahnung auf, dass die Revolution auch endgültig verpfuscht sein könnte. Dass sie, und hier schimmert die Heideggersche Existenzialontologie durch, an einem bestimmten historischen Moment hängt, der ergriffen werden muss. Dazu später mehr. Zunächst einige grundlegende Bemerkungen zum philosophischen Konzept des frühen Marcuse. Beginnen wir mit seinen Anleihen bei der Heideggerschen Daseinsanalytik. Auch Marcuse geht von der
Geworfenheit
des Menschen in eine ihm fremde Umwelt aus. Und wie auch Heidegger unterstellt er, dass diese Welt, die keineswegs die unsere ist, erst durch unser Tun einen Sinn bekommt. Und drittens sind sich Heidegger und Marcuse darin einig, dass die Triebfeder unseres Tuns gerade in der Sorge um die Existenz gründet. Kurz zusammengefasst, Marcuse legt seinen philosophischen Bemühungen die ontologische Annahme zugrunde, dass es unsere Bestimmtheit als endliche Leibwesen ist, die uns dazu zwingt, praktisch tätig auf unsere Umwelt einzuwirken und ihr dadurch einen Sinn zu geben. Der Witz bei Marcuse besteht allerdings darin, dass er dieses heideggersche Schema auf einen anderen Theorieentwurf abbildet, nämlich auf den sogenannten realen Humanismus des jungen Karl Marx. 1927, also parallel zu Heideggers
Sein und Zeit,
wurden aus dem Nachlass von Marx erstmals die theoretischen Skizzen des sogenannten Feuerbach-Teils der
deutschen Ideologie
veröffentlicht. In dieser äußerst fragmentarischen Arbeit hatten Marx und Engels in den Jahren 1845-46 erstmals ihre materialistische Geschichtsauffassung skizziert. Und tatsächlich decken sich die Intentionen, die Marx und Engels mit der
deutschen Ideologie
verfolgten, in einigen Grundzügen mit denen von Heideggers Daseinsanalytik. Einer der Kernsätze des Feuerbach-Abschnitts der deutschen Ideologie lautet:
Die Menschen haben Geschichte, weil sie ihr Leben produzieren müssen. Und zwar müssen auf bestimmte Weise. Dies ist durch ihre physische Organisation gegeben, ebenso wie ihr Bewusstsein.
Das lässt sich ohne weiteres auf die Heideggersche Konzeption projizieren. Schon Marx und Engels versuchten, gut 80 Jahre vor Heideggers Werk, aus der Traditionslinie der europäischen Metaphysik auszuscheren. Wie bei Heidegger wird der Mensch bei Marx und Engels nicht primär als geistiges Wesen, als von seiner Leiblichkeit getrenntes Subjekt bestimmt, sondern als Leibwesen, das aufgrund seiner physischen Konstitution zunächst einmal in einem praktisch tätigen Verhältnis zu seiner Umwelt steht und eben nicht in einem abstrakt-theoretischen Subjekt-Objekt-Verhältnis. Indem die Menschen aber derart praktisch tätig in einer sich ständig wandelnden Wechselwirkung mit der sie umgebenden äußeren Natur stehen, haben sie nach Marx
Geschichte,
was zumindest so ähnlich klingt wie die von Heidegger auf gleicher Grundlage herausgearbeitete
Geschichtlichkeit.
Auf dieser Ebene der Auffassung des Menschen als eines Leibwesens sind der frühe Marx und Heidegger einigermaßen kompatibel. Wobei diese Einsicht allerdings weder auf dem Mist des einen noch des anderen gewachsen ist, sondern bereits von Ludwig Feuerbach gegen Hegel ins Feld geführt wurde. Entscheidend sind aber die Konsequenzen, die aus dieser Einsicht gezogen werden, denn diese sind bei Marx und Heidegger diametral entgegengesetzt. Für Marx ergibt sich aus der Einsicht in die Leiblichkeit des Menschen die einfache Konsequenz, dass jede ontologische Fragestellung hinfällig geworden ist. Aus den eben referierten dürren Abstraktionen folgt für ihn nur, dass der einzige sinnvolle Weg, Theorie zu betreiben, in der konkreten Analyse von Verhältnissen, in die sich die Menschen ohne ihr Zutun gestellt finden, besteht. Wenn man so will, akzeptiert Marx das Faktum der Geworfenheit. Und in dem Moment, wo er es akzeptiert, geht er über zur Analyse dessen, wohinein die Menschen geworfen sind. Anders ausgedrückt, Marx verabschiedet sich mit der unvollendeten deutschen Ideologie endgültig von der Philosophie und beginnt mit der konkreten Gesellschaftsanalyse. Heideggers Weg ist ein anderer. Während Marx die Geworfenheit als Faktum akzeptiert und sich von diesem Faktum ausgehend der Welt der gesellschaftlichen Verhältnisse zuwendet, kehrt Heidegger sich in die andere Richtung, nach innen. Schon der klägliche Tonfall, der im Terminus der Geworfenheit mitschwingt, verrät die narzisstische Kränkung, die am Boden der Einsicht ruht, dass das Universum nicht von vornherein ein menschliches Universum ist, dass die Menschen sich ihre Welt allererst aneignen müssen. Ausgehend von dieser narzisstischen Kränkung zieht sich das Heideggersche Dasein zunächst einmal in sich zurück. Es erkennt seine Endlichkeit und Sterblichkeit, wird sich seiner Einsamkeit und Verlassenheit bewusst. Die Angst wird zudem für Heidegger alles beherrschenden Existenzial. Diese Wendung nach innen ist für Heidegger überhaupt die Voraussetzung dafür, dass sich das Dasein wieder der es umgebenden Welt zuwenden kann, nun aber im Modus der Eigentlichkeit, nicht mehr der Verfallenheit. Das Bewusstsein der eigenen Sterblichkeit, Marcuse wird hierfür immer den Terminus der Geschichtlichkeit des Daseins benutzen, wird zum Grund für einen Entschluss der an sich sinnlosen Welt, nun den subjektiven Stempel aufzudrücken. Der Hinweis ist vielleicht nicht ganz uninteressant, dass die Heideggersche Entschlossenheit sich durch eine ganz spezifische Gestimmtheit auszeichnet. Sie ist geprägt von unterschwelliger Wut und Aggression. Das eigentliche Dasein hat die Einsicht zur Voraussetzung, dass es nicht den Nabel der Welt bildet. Es muss die Gleichgültigkeit der äußeren Welt erfahren haben, die es dazu bringt, sich in sich enttäuscht zusammenzuziehen. Und aus diesem gekränkten Zusammenziehen braut sich die Gewalt zusammen, die dann in die Außenwelt explodieren kann. Aus der Entschlossenheit wird Aggression. Die Außenwelt trifft, zumindest soweit sie sich im Modus der Verfallenheit befindet, die hassgetränkte Verachtung der Eigentlichen. Es erregt die Wut der Verzweifelten, dass die dumme Masse in fröhlicher Verkennung ihrer wahren Situation gar nicht begreift, wie erbärmlich sinnlos ihr Dasein ist. Hier liegt die Wurzel des aggressiven Elitismus von Heideggers Philosophie. Bei Marcuse spielt diese narzisstische Wut, die der narzisstischen Kränkung auf dem Fuß folgt, eine recht geringe Rolle. Das ganze hohle heideggersche Pathos, das sich in Termini wie Geworfenheit, Entschlossenheit, Vorlauf in den Tod etc. niederschlägt, wird von Marcuse ignoriert. Bei ihm kondensiert alles im Begriff der Geschichtlichkeit, der, wenn man so will, die sachlichen Elemente der heideggerschen Konzeption aufzubewahren sucht, die Affektiven jedoch unter den Tisch fallen lässt. Der Witz beim frühen Marcuse ist, dass er aus Heideggers kleinbürgerlicher Rebellion, der frustrierten Ablehnung einer Welt, die ihr Versprechen der Sinnhaftigkeit nicht einlösen kann, versucht, eine Revolutionstheorie zu basteln. Aus der individuellen Entschlossenheit, sich an der Welt für enttäuschte Hoffnungen zu rächen, wird bei Marcuse die radikale Tat, ein Euphemismus für proletarische Revolution. Zu diesem Zweck interpretiert Marcuse das marxistische Klassenbewusstsein, Voraussetzung der proletarischen Revolution, nach dem Schema der Heideggerschen Eigentlichkeit. Diese Wendung ist so verblüffend wie interessant, denn damit kommt erstmals ein völlig neuer Aspekt in die marxistische Revolutionstheorie hinein, nämlich der subjektive Wille zur Revolution. Das ist insofern äußerst wichtig, als die Marxisten eigentlich immer stolz darauf waren, im Besitz einer objektiven Revolutionstheorie zu sein. Gegen die Anarchisten mit ihrem revolutionären Voluntarismus beharrten alle marxistischen Theoretiker darauf, dass die Revolution ihren Grund im Widerspruch zwischen den Produktivkräften und den Produktionsverhältnissen habe. Die Revolutionäre, die ja schließlich die Revolution durchführen sollten, tauchten bestenfalls als subjektiver Faktor in einem wesentlich objektiv determinierten Prozess auf. Marcuse entwickelt nun, ausgerüstet mit dem Heideggerschen Instrumentarium, eine völlig neue Theorie des proletarischen Klassenbewusstseins und der revolutionären Tat. Dazu reformuliert Marcuse die marxistische Konzeption des proletarischen Klassenbewusstseins grundlegend. Für ihn ist das Klassenbewusstsein nicht ein Wissen über die objektiven gesellschaftlichen Widersprüche, sondern ganz wesentlich Einsicht in die Geschichtlichkeit des eigenen Daseins. Das Proletariat ist diejenige Klasse, die alle Illusionen über eine wie auch immer geartete Transzendenz verloren habe.
Es rettet uns kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser noch Tribun.
Diese Einsicht aus der Internationale soll Marcuse zufolge ausreichen, um den revolutionären Umsturz der gesellschaftlichen Verhältnisse zu begründen. Allein das Bewusstsein völliger geschichtlicher Immanenz, das Wissen, dass alles, was dem Proletariat widerfährt, nur das Resultat des eigenen Tuns sein kann, ermöglicht und bedingt für Marcuse die radikale Tat. Dies ist durchaus nicht voluntaristisch gedacht. Nach Marcuse trägt die Einsicht in die Geschichtlichkeit des Daseins ihre eigene Notwendigkeit und damit auch die Notwendigkeit der Tat in sich. Marcuse versucht sozusagen, einen objektiven Voluntarismus zu formulieren. Der Sinnlosigkeit des proletarischen Daseins wohnt die Notwendigkeit der frei zu wählenden, kollektiven, radikalen Tat inne. Einer Tat, die dann überhaupt erst den Sinn von Geschichte setzt. Das Interessante an dieser ziemlich dubiosen Revolutionstheorie ist, dass im begrifflichen Rahmen dieser Konzeption das Proletariat auch im Modus des Mann, der Verfallenheit, stecken bleiben kann.
Die geschichtliche Notwendigkeit realisiert sich durch die Tat der Menschen. Diese können an ihrer Tat vorbeigehen. Die Geschichte der letzten Jahre ist voll von solchen verpfuschten revolutionären Situationen, sich von Subjekten zu Objekten der Geschichte degradieren.
Hier haben wir den springenden Punkt, der Marcuses Versuch einer Revolutionstheorie auf existenzial-ontologischer Basis legitimiert. Gegen den Objektivismus der Arbeiterparteien setzt Marcuse die subjektive Entscheidung. Die Revolution muss gewollt werden, wobei der Wille jedoch objektiv notwendig gemacht wird durch die Einsicht in die Geschichtlichkeit des Daseins. Marcuses Anleihen bei Heidegger erlauben die Paradoxie, einerseits auf der Notwendigkeit der Revolution beharren zu können, andererseits aber deren Abhängigkeit vom Willen der Revolutionäre zu begründen. Wo etwa die Anhänger Rosa Luxemburgs begrifflos vom
subjektiven Faktor
schwadronierten, wirkte Heideggers Existenzialontologie wie eine Möglichkeit, den subjektiven Willen zur Revolution in begrifflich scharfer Weise zu fassen und zu begründen, das Dilemma von objektiver Notwendigkeit und subjektivem Willen aufzulösen. Leider erweist sich diese schöne Konzeption bei näherem Hinsehen als ziemlich inkonsistent. Dabei liegt der Kern des Problems darin, dass Marcuse versucht, Heideggers Bestimmung des Einzeldaseins auf einen kollektiven Akteur, das Proletariat, zu übertragen. Auf den ersten Blick scheint alles ganz plausibel. So wie das Einzeldasein bei Heidegger, muss auch das Proletariat als Klasse erkennen, dass die Welt nicht die eigene ist. Und im Moment, wo das Proletariat seiner eigenen Geschichtlichkeit bewusst ist, wo alle transzendenten Glücksverheißungen wegfallen, bleibt dem Proletariat nichts anderes übrig, als sich völlig immanent die Welt anzueignen, so wie das einzelne Dasein Heideggers sich in der
Entschlossenheit
die Welt zueignet. Doch die Fremdheit der Welt, in die sich das Proletariat geworfen findet, ist eine Fremdheit von völlig anderem Kaliber als die Fremdheit, an der das heideggersche Dasein verzweifelt. Die heideggersche Fremdheit ist eine prinzipielle, ontologische. Im Vorlauf in den Tod erfährt das Dasein, dass alles nichtig ist. Vor dem nicht wegzutheoretisierenden Faktum der Sterblichkeit des Menschen zerfällt der Reichtum des Reichen genauso wie die Armut des Armen.
Das letzte Hemd hat keine Taschen.
Das ist die kleinbürgerliche Lebensweisheit, die bei Heidegger ihren elaborierten Ausdruck findet. Derart fundamental die Frage nach der menschlichen Existenz gestellt, verschwindet die spezifische Welt in der Verachtung gegenüber dem bloß Seienden. Die heideggersche Geschichtlichkeit ist frei von jedem Bezug auf reale Geschichte. Die Situation des Proletariats aber ist eine ganz andere als die des Daseins. Seine Fremdheit gegenüber der Welt ist eine spezifische, die durch eine ganz bestimmte Gesellschaftsformation in einem ganz bestimmten Stadium ihrer Entwicklung hervorgerufen wird. Diese spezifische geschichtliche Situation aber ist in doppelter Weise objektiv bestimmt. Zum einen trifft sie nicht alle Gesellschaftsmitglieder gleichermaßen, sondern eben nur das Proletariat. Und andererseits ist sie auch wieder nicht für jedes Individuum in seiner Konkretion verschieden, sondern stiftet auch eine Gemeinsamkeit zwischen all denen, die sich in eine proletarische Situation geworfen finden. Kurz und gut, Marcuse steht vor dem Problem der objektiven Vermitteltheit jeder subjektiven Situation. Das aber heißt, dass die existenzial-ontologischen Bestimmungen Heideggers auch nicht annähernd dazu taugen, die proletarische Grundsituation zu charakterisieren. Denn es handelt sich hier nur um abstrakte Bestimmungen des menschlichen Daseins überhaupt. Gerade das spezifisch Proletarische einer Situation aber ist objektiv gesellschaftlich, nicht daseinsanalytisch zu bestimmen. Marcuse ist sich dieser Schwierigkeit ansatzweise bewusst. Er schreibt schon 1928:
Die Phänomenologie darf nicht bei dem Aufweis der Geschichtlichkeit ihres Gegenstandes stehen bleiben, um ihn dann wieder in die Sphäre der Abstraktion zu nehmen. So mangelt es zum Beispiel einer Phänomenologie des menschlichen Daseins an der notwendigen Fülle und Deutlichkeit, wenn sie an dem materialen Bestand des geschichtlichen Daseins vorbeigeht. Es ist dies der Fall Heideggers.
Allerdings glaubte Marcuse damals noch, dieses Problem ließe sich prinzipiell lösen. Das Zauberwort hierfür heißt Dialektik. Marcuse fordert bereits 1928,
dass die von Heidegger begonnene Phänomenologie des menschlichen Daseins zur dialektischen Konkretion vordringt und sich vollendet in einer Phänomenologie des konkreten Daseins und der jeweils geschichtlich geforderten konkreten Tat.
Und dieses Projekt einer dialektischen Konkretisierung bestimmte sein philosophisches Schaffen bis 1933. Tatsächlich aber ist dies ein Ding der Unmöglichkeit. Um Heideggers Unterscheidung zwischen
Verfallenheit und Eigentlichkeit
beibehalten zu können, muss das bloß Seiende, also die konkrete Welt konkreter Verhältnisse, radikal ausgeschaltet werden. Marcuse selbst weist ausdrücklich darauf hin, dass es bei der Revolution nicht um ein Tun wie jedes andere handelt.
Jede Tat ist eine menschliche Veränderung der Umstände, aber nicht jede Tat verändert auch die menschliche Existenz. Man kann die Umstände verändern, ohne das menschliche Dasein, das in und mit diesen Umständen lebt, in seiner Existenz zu verändern. Nur die radikale Tat verändert mit den Umständen auch die in ihnen tätige menschliche Existenz.
Wirklich radikal ist die Tat aber nur, wenn das Dasein sich völlig von der konkreten Bestimmtheit seines Daseins freigemacht hat, alles Seiende verwirft. Und kein dialektischer Trick ermöglicht es, diesen Graben wieder zu überbrücken. Eine Dialektik von Mensch und Welt setzt immer schon ihre Einheit voraus, auch wenn diese Einheit noch so verschleiert sein mag. Der Bruch ist ohne vorausgesetzte Einheit überhaupt nicht zu denken, die dann durch die vielfältigen Entzweiungen überhaupt erst zur bestimmten Totalität wird. Das Dasein kann hier immer nur das Andere der Welt sein, nicht ein von ihr radikal getrenntes. Und Marcuse kommt dann auch, trotz aller Anstrengungen, die er zwischen 1928 und 1932 unternimmt, seinem Ziel, Heideggers Daseinsanalytik mit der Hegelschen Einsicht in die Vermitteltheit jedes Besonderen zu verbinden, keinen Schritt weiter. Alle seine Schriften aus dieser Zeit, einschließlich der Habilitationsschrift über
Hegels Ontologie und die Theorie der Geschichtlichkeit,
bleiben bereits bei der Grundlegung stecken. Sie bemühen sich, das Programm zu skizzieren, ohne je zur Durchführung zu gelangen. Selbst die umfangreiche Habilitationsschrift bemüht sich nur zu zeigen, dass der Hegelschen Kategorie der Totalität eigentlich nichts anderes als
das Leben
zugrunde liegt. Also den objektiven Charakter der Hegelschen Totalität umzukehren, aus der objektiven eine subjektive Dialektik zu machen. Doch von einer tatsächlichen Einarbeitung der Heideggerschen Daseinsanalyse in die Hegelsche Systemkonzeption ist dies noch meilenweit entfernt. Dieses Scheitern ist nicht zufällig. Auch Sartre, der dieselbe Problematik auf wesentlich höherem Niveau durcharbeiten wird als Marcuse, sieht sich außerstande, den zweiten Teil seiner Kritik der dialektischen Vernunft, in dem die positive Theorie dargelegt werden sollte, zu beenden. Marcuse spricht dann auch später die Unmöglichkeit der Verbindung von Existenzialismus und materialistischer Dialektik klar und deutlich aus.
Ich glaubte zuerst, dass es eine Kombination von Existenzialismus und Marxismus geben könne, genau wegen ihrem Bestehen auf einer konkreten Analyse der aktuellen menschlichen Existenz, des menschlichen Seins und der Welt. Aber schon bald merkte ich, dass Heideggers Konkretheit zum größten Teil ein Ausdruck des Scheins war, eine falsche Konkretheit, dass seine Philosophie tatsächlich sehr abstrakt war und sich von der Realität wegbewegte, eher der Realität auswich.
Der Schein einer möglichen Vermittlung kann nur so lange bestehen, wie Dialektik als subjektiver Prozess missverstanden wird, sie als irgendwie geartetes Tun, nicht als reales Verhängnis begriffen wird. Und doch, trotz der Unvermittelbarkeit des Heideggerschen Individualismus mit dem Hegelschen Objektivismus, kann die Spannung, die aus der Unvereinbarkeit beider Konzeptionen resultiert, interessante Effekte zeitigen. Dass aus dieser Spannung heraus eine sehr aufregende, wenn auch wenig konsistente Philosophie sich entfalten kann, wird im nächsten Beitrag anhand von Jean-Paul Sartre zu zeigen sein. Mit Jean-Paul Sartre kommen wir nun zum ersten Vertreter einer neuen Generation, der Generation, die den Ersten Weltkrieg nur mehr als Kinder miterlebt hat. Lukács, Heidegger, Weil, Horkheimer, Marcuse, sie alle waren noch im 19. Jahrhundert geboren worden. Der Schock des Ersten Weltkriegs und die damit einhergehenden traumatischen Veränderungen fanden mehr oder minder bewusst Eingang in ihr theoretisches Schaffen. Für den 1905 geborenen Sartre hingegen waren, wie er später schreiben sollte,
die Kriegsjahre die glücklichsten meiner Kinderzeit.
Der Vater war kurz nach seiner Geburt gestorben, seine Mutter kehrte zu ihrer Familie zurück und so wuchs das Wunderkind, vom Großvater und der Mutter verhätschelt, zu einem wahren Monster heran.
Es war das Paradies. Jeden Morgen wachte ich mit freudigem Staunen auf und bewunderte die ungeheure Chance, dass ich in der glücklichsten Familie im schönsten Land der Welt geboren wurde. Missvergnügte Leute erregten meinen Unwillen. Worüber konnten sie sich beklagen? Sie waren Meuterer.
Nicht einmal zur Schule musste der kleine Poulou, wie er genannt wurde. Die erste schulische Ausbildung erhielt er von seinem Großvater, einem pensionierten Lehrer. Dass ideologiekritische Reduktionen, wie sie im letzten Beitrag an Heideggers Existenzialontologie vorgenommen wurden, nur sehr bedingt taugen, zeigt sich jetzt bei Sartre. Was bei Heidegger als kleinbürgerlicher Klassencharakter seiner Philosophie apostrophiert worden war, fügt sich bei Sartre in einen durchaus verschiedenen Kontext ein. Psychologisierend und soziologisierend hatte ich versucht zu zeigen, dass sich in Heideggers Philosophie eine traumatische Erfahrung philosophischen Ausdruck gibt. Aus der kleinbürgerlichen Geborgenheit mit klarem Horizont gerät Heidegger in den Strudel der undurchsichtigen Verhältnisse des Ersten Weltkriegs und der Weimarer Republik. Oder anders ausgedrückt, ich hatte Heideggers Philosophie des geworfenen Daseins als Ausdruck der Klassenerfahrung einer zutiefst verunsicherten gesellschaftlichen Gruppe, nämlich des akademischen Kleinbürgertums, interpretiert. Ein verwandtes, aber trotzdem ganz anders gelagertes Trauma finden wir bei Sartre. Wie angesichts der eben skizzierten behüteten Kindheit schon zu vermuten ist, wird auch der junge Jean-Paul Sartre den Kontakt mit der realen gesellschaftlichen Welt als ziemlich schmerzhaften Schock erfahren. Als seine Mutter erneut heiratet und die Familie des Großvaters verlässt, ist es mit der Geborgenheit zu Ende. Was bei Heidegger als die Erfahrung einer bestimmten Generation und Klasse des intellektuellen Kleinbürgertums in Deutschland skizziert wurde, wiederholt sich bei Jean-Paul Sartre auf individueller Ebene. Die Welt einer scheinbaren Geborgenheit enthüllt sich mit einem Schlag als fremd und feindselig. Und die Erfahrung dieses Schocks macht Sartre zu einem Rebellen, wobei die Rebellion einen anderen Charakter hat als bei Heidegger. Dessen Revolte blieb konformistisch. Sie war die kleinbürgerliche Rebellion eines Kleinbürgers, der gerade in seiner Verachtung für die Verfallenheit des Mann derjenigen Klasse die Treue hielt, der er entstammte. Sartre hingegen wird seine Rebellion bis zum Bruch mit seiner Herkunft treiben. Diese Rebellion gegen die Herkunft wird sich als grundlegender Entwurf Sartres durch sein ganzes Leben ziehen. Egal was er unternimmt, egal wem er sich anschließt, immer wieder wird er nach einer gewissen Zeit gegen die bestehenden Loyalitäten, in die er sich verstrickt hat, den Befreiungsschlag führen, um sich wieder in neue zu verwickeln. Welche Differenz zu Heidegger? Heidegger, der Zeit seines Lebens ein Feigling und Jammerlappen war, hat sich nur einmal in seinem Leben einer Sache angeschlossen und auch nur dann, als er glaubte, er könne gefahrlos auf das siegreiche Pferd setzen. Doch selbst wenn man das wohl düsterste Kapitel von Sartres Engagement, seine Solidarisierung mit dem Stalinismus zwischen 1952 und 1956, mit Heideggers Unterstützung des Nationalsozialismus vergleichen mag. Als Sartre wieder zur Besinnung kam, schrieb er mit der Kritik der dialektischen Vernunft eine furiose Abrechnung, während Heidegger sich nach 1945 noch nicht einmal zu einem Wort des Bedauerns durchringen konnte. Doch so weit sind wir noch nicht. Zunächst müssen wir Sartre durch Schule und Studium folgen. Einerseits ist er brillant, seine Studienleistungen lassen nichts zu wünschen übrig. Andererseits werden sich seine Rebellionen gegen die Autorität seiner Lehrer, Professoren und der Institutionen durch diese ganze Zeit hindurchziehen. Auf der École Normale, der französischen Elite-Universität, war Sartre der gefürchtete Anstifter aller Revuen, aller Witze, aller Unruhen. Diese Rolle des Stimmungsmachers, bösen Clowns und bissigen Hanswursts wird er pausenlos spielen. Er brillierte vor allem in Klickenbildungen und Streichen gegen seine Mitschüler. Einige davon, die gemeinsten, sind berüchtigt geblieben. Höhepunkt dieser Aufstandsversuche war die legendäre antimilitaristische Revue von 1927, in deren Folge der Leiter der École Normale Supérieure von seinem Posten zurücktreten musste. Und trotz aller Attacken waren Sartres Studienleistungen hervorragend. Er schloss als Bester seines Jahrgangs ab, wobei er allerdings beinahe den ersten Platz an eine ebenso brillante Kommilitonin hätte abgeben müssen, Simone de Beauvoir. Nach dem Studium strandet er 1931 zunächst als Gymnasiallehrer in Le Havre. 1933 lässt er sich studienhalber für ein Jahr beurlauben, was ein deutliches Schlaglicht auf den Charakter seiner damaligen Rebellionen wirft. Zwar steht Sartre unermüdlich gegen die etablierten Autoritäten auf, doch noch ist seine Aufmüpfigkeit ein Aufstand aus gekränkter Ehre, keiner aus politischer Einsicht. Nichts charakterisiert den individualistisch bornierten Zug der Revolte besser als dieses Studienjahr. Unbeeindruckt von der Machtergreifung der Nationalsozialisten geht er für ein Jahr nach Deutschland, um Husserl und Heidegger zu studieren. Nicht, dass Sartre die geringste Sympathie für die Nazis gehabt hätte, ganz im Gegenteil. Doch sein Abscheu geht auch nicht so weit, dass er mit einem Philosophen, der sich inzwischen als Parteigänger des antisemitischen Pöbels geoutet hatte, nichts zu tun haben wollte. Und so studiert Sartre in Berlin deutsche Philosophie, während um ihn herum die Reste der Arbeiterbewegung zerschlagen, Juden aus öffentlichen Ämtern vertrieben und Bücher verbrannt werden. Dass Sartres erstes philosophisches Werk in Form eines Romans erscheint, kann nur auf den ersten Blick überraschen. Wenn das Thema des Existenzialismus, die konkrete Existenz eines von Anfang an in eine inkontingente Welt geworfenen Daseins ist, dann ist die Form des Romans genau die richtige Form, um dieses Thema schriftstellerisch durchzuarbeiten. Denn natürlich ist, wie wir schon bei Marcuse gesehen haben, die Konkretheit der heideggerschen Existenzialontologie eine erschlichene. Die Darstellung des Konkreten zwingt zur narrativen Form. Allerdings ist diese auch nicht ausreichend. Ein Roman ist nun einmal ein Roman und kein philosophisches Werk. Er verlässt das Medium des Begriffs und macht unzulässige Anleihen bei der Ästhetik, was ihn, wenn man ihn dann als Philosophie liest, schnell an den Rand des Irrationalismus bringt. Und so changiert Sartre beständig zwischen literarischen und philosophischen, später auch politischen Formen des Schreibens, um Problemen der Darstellungsform auszuweichen. Jedenfalls gibt es den frühen Existenzialismus Sartres nicht nur in der narrativen Form, wie sie in Der Ekel vorliegt, sondern auch als dicken philosophischen Wälzer mit dem an Heidegger gemahnenden Titel Das Sein und das Nichts. Allerdings liegt zwischen der Veröffentlichung von Der Ekel und von Das Sein und das Nichts eine ganz wesentliche Erfahrung: der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs und die deutsche Besetzung Frankreichs. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs wird Sartre eingezogen. Als die Nazis Frankreich überrennen, landet er in einem deutschen Kriegsgefangenenlager. Zurück in Paris verblüfft er seine Freunde, als diese mit Erstaunen feststellen müssen, dass Sartre voller Wut entschlossen ist, den Kampf gegen die Nazi-Okkupation aufzunehmen. Doch Sartres Resistance-Gruppe Socialisme et Liberté ist kein sonderlicher Erfolg beschieden. 1940 sind die Kommunisten, die durch den Hitler-Stalin-Pakt gebunden sind, nicht bereit, sich an Aktionen gegen die Besatzer zu beteiligen. Auch Sartres Versuche, die Unterstützung namhafter Intellektueller wie Gide oder Malraux zu gewinnen, verlaufen im Sande. Als nach dem Angriff Deutschlands auf die Sowjetunion die Resistance langsam in die Gänge kommt, hat sich Sartre bereits enttäuscht wieder zurückgezogen. Jetzt schreibt er bereits fieberhaft an seinem philosophischen Hauptwerk
Das Sein und das Nichts.
Unbehelligt durch die deutsche Zensur kann der unglaublich voluminöse Wälzer 1943 erscheinen. Sartres Niederschrift von
Das Sein und das Nichts
ist sicherlich als Reaktion auf die Enttäuschung zu werten, die aus seinen Versuchen, eine Widerstandsbewegung zu initiieren, resultierte. Allerdings wäre es kurzschlüssig, den aggressiven Individualismus und Subjektivismus, der dieses Werk prägt, allein auf diese Enttäuschungen zurückzuführen. Wesentliche Gedanken des Werkes haben ihren Ursprung in Überlegungen, die Sartre lange vor dem Krieg angestellt hat. Stellen wir, bevor wir auf einige Grundzüge von
Das Sein und das Nichts
eingehen, zunächst die Gretchenfrage. Was haben die in diesem Werk angestrengten Überlegungen mit der heideggerschen Existenzialontologie zu tun? Eine schnelle Antwort muss kryptisch ausfallen. Erstaunlich viel und erstaunlich wenig zugleich. Versuchen wir, diese einer Sphinx würdige Antwort etwas aufzuhellen. Eine ganze Reihe zentraler heideggerscher Motive tauchen auch bei Sartre auf. Doch wird ihr Kontext derart verwandelt, dass der Grundzug von Sartres Text ein völlig anderer wird. Und zwar verändert sich ihr Gehalt gerade dadurch, dass Sartre die starren heideggerschen Begriffe zumindest partiell dialektisiert. Um ein Beispiel zu geben: im letzten Beitrag hatte ich mich weidlich über Heideggers Unterscheidung von
eigentlicher und uneigentlicher
Existenz lustig gemacht. Während die uneigentliche Existenz des Mann, der Welt, in die sie geworfen ist, verfallen bleibt, geht die eigentliche Existenz aus der Erfahrung der Tödlichkeit des Daseins auf Distanz zur Welt, um sie dann entschlossen wieder anzunehmen. Der Modus der
Uneigentlichkeit,
der Versuch, die Nichtigkeit des Daseins zu leugnen und sich die Tröstung einer eingebildeten Geborgenheit vorzugaukeln, findet sich auch bei Sartre wieder. Allerdings hat sich die Terminologie geändert. Was bei Heidegger die Uneigentlichkeit des Mann ist, wird bei Sartre zum Mauvais Foi, zur Unaufrichtigkeit. Doch der Unterschied ist nicht nur einer der Terminologie. Während Heidegger Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit scharf trennt, ist bei Sartre die Unaufrichtigkeit von ihrem Gegenpol, der Aufrichtigkeit oder Ehrlichkeit, keineswegs strikt unterschieden. Wo wir bei Heidegger in scholastischer Manier eine dichotomische Trennung der Modi finden, entfaltet Sartre im Innern des Daseins oder der menschlichen Realität, wie der Terminus bei ihm lautet, eine Dialektik von Unaufrichtigkeit und Aufrichtigkeit, die es unmöglich macht, die beiden Pole voneinander zu trennen. Wichtig ist hier vor allem, dass Sartre zwar mit heideggerschen Termini und Gedankengängen arbeitet, diese aber oft von vornherein in einen dialektischen Zusammenhang gestellt werden. Doch durch diese Dialektisierung werden sie grundlegend verändert. Ihre Bedeutung verschiebt sich. Allerdings, und das sollte bereits hier erwähnt werden, unterliegen nicht alle Begriffe einer solchen Dialektisierung. Sartre beharrt strikt auf bestimmten Grenzen der Dialektik, worauf noch zurückzukommen sein wird. Zunächst aber noch einmal zurück zur Aufrichtigkeit. Auch wenn die verwickelte Dialektik von Aufrichtigkeit und Unaufrichtigkeit hier nicht im Detail ausgebreitet werden kann, erlaubt die genauere Untersuchung der Aufrichtigkeit, einige zentrale Grundbegriffe der sartreschen Philosophie zu erläutern. Wenn wir uns fragen, was denn die Aufrichtigkeit als menschliche Haltung überhaupt ist, führt uns das mitten in das Zentrum der sartreschen Ontologie. Was also ist Aufrichtigkeit? Ein Mensch ist dann aufrichtig, wenn er weder sich selbst noch anderen vorgaukelt, er sei etwas anderes, als was er tatsächlich ist. Die wesentliche Intention der Aufrichtigkeit ist Identität. Der Aufrichtige will, dass er sich nicht von seinem Sein unterscheidet, sondern mit ihm identisch ist. Indem aber der Aufrichtige Übereinstimmung mit sich selbst anstrebt, zielt er darauf ab, sich selbst zum Ding zu machen. Nur Dinge, Tische, Stühle, Bierflaschen, sind mit sich identisch. Sie haben eine volle, pralle Existenz, in der nicht das kleinste Seinsloch auftaucht. Dinge sind in Sartres Terminologie an sich. Sie sind, was sie sind. Menschen hingegen sind, wiederum in Sartres Terminologie, für sich. Mit der klassischen philosophischen Terminologie, etwa derjenigen Kants, hat diese Verwendung des Ausdrucks für sich wenig gemein. Sartre will, indem er an sich und für sich derart einander gegenüberstellt, zum Ausdruck bringen, dass die menschliche Realität eine grundsätzlich andere Seinsstruktur aufweist als die Welt der äußeren Gegenstände. Ohne hier weiter ins Detail gehen zu wollen, zeichnet sich die menschliche Realität dadurch aus, dass durch sie das Nichts in die Welt kommt. Der Seinsfülle der gegenständlichen Welt steht die nichtige Existenz der menschlichen Realität gegenüber. Während das An sich in einer lückenlosen Seinsfülle beharrt, läuft durch das Für sich der Riss des Nichts. Dieser Riss, der das Für sich so grundlegend vom An sich unterscheidet, gründet im einzig sicheren Punkt, von dem Sartre zufolge in der Philosophie ausgegangen werden muss. Diesen Ausgangspunkt bestimmt Sartre als das Cogito. Rufen wir uns diesen sehr französischen Ausgangspunkt noch einmal ins Gedächtnis zurück. Descartes hatte im 17. Jahrhundert in seinen Meditationen festgestellt, dass die einzig wirklich sichere Erkenntnis, von der aus die Philosophie argumentieren kann, die Selbstgewissheit der eigenen Existenz ist.
Cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich.
S- Sartre ist sich mit Descartes darin einig, dass diese scheinbar unmittelbar evidente Wahrheit des Cogito notwendig Ausgangspunkt der Ontologie sein muss. Allerdings bringt Sartre am kartesianischen Cogito eine folgenschwere Korrektur an. Das kartesianische Cogito wird von Sartre als reflexives Cogito bezeichnet, dem bereits ein anderes präreflexives Cogito vorausgeht. Was soll das heißen? Wenn Descartes behauptet, ich denke, also bin ich, dann ist dieser Satz keine unmittelbare Wahrheit, sondern setzt bereits eine gigantische Abstraktionsleistung voraus. Wenn ich denke, dann denke ich etwas, und zwar nicht zunächst mich selbst, sondern erst einmal äußere Gegenstände. Indem ich mich nach innen wende, mich selbst zum Gegenstand des Gedankens mache, abstrahiere ich von der Unmittelbarkeit, die das Denken der Welt auszeichnet. Nur indem ich mich reflexiv auf mich selbst wende, weiß ich, dass ich es bin, der da denkt. Der Satz »Ich denke, also bin ich« drückt somit ein reflexives Wissen auf ziemlich hoher Abstraktionsstufe aus. Diesem reflexiven Cogito, in dem ich mich selbst in eine Subjekt-Objekt-Struktur aufteile und in dieser Dualität denke, geht jedoch nach Sartre ein präreflexives Cogito voraus. Ich bin, wenn ich einen äußeren Gegenstand denke, mir auch immer meiner selbst bewusst. Wenn ich eine Bierflasche wahrnehme, dann gehört zu dieser Wahrnehmung auch, dass ich diese Bierflasche wahrnehme. Ich bin in meiner Wahrnehmung anwesend, aber nicht in Form einer Erkenntnis. Dieses unmittelbare Bewusstsein der eigenen Anwesenheit bei der Welt ist nicht reflexiv. In dem Augenblick, in dem ich mein Bewusstsein auf die Tatsache lenke, dass ich hier denke, habe ich schon die Unmittelbarkeit des präreflexiven Cogito überschritten und bin in die Reflexion abgeglitten. Trotzdem ich streng genommen das präreflexive Cogito gar nicht denken kann, ist es doch die Bedingung des Reflexiven. Das klingt alles furchtbar abstrakt, ist aber von philosophisch ungeheurer Bedeutung. Denn genau dadurch konstituiert sich das Nichts und damit die menschliche Freiheit. Wenn ich mir eines Gegenstandes bewusst bin, dann läuft durch mich ein Riss hindurch. Einerseits bin ich mir des Gegenstandes bewusst. Andererseits bin ich mir auch bewusst, dass ich mir des Gegenstandes bewusst bin. Damit ist mir aber auch bewusst, dass meine Relation zu dem Gegenstand, der mir bewusst ist, von mir selbst abhängt. Die verschiedenen Relationen, die zwischen dem Tisch und der Bierflasche bestehen, sind streng determiniert. Hier kann sich nicht der kleinste Riss des Nichts einschleichen. Aber mein Verhältnis zur Bierflasche ist ein völlig anderes. Ich weiß, dass ich genauso gut nicht da sein kann, dass meine Anwesenheit nicht durch dieselben objektiven Strukturen und Gesetze definiert ist, wie das Verhältnis von Bierflasche und Tisch. In dieser fundamentalen Nichtigkeit meiner Existenz, die in meinem Bewusstsein aufgrund von dessen Doppelung immer gegeben ist, gründet meine Freiheit. Doch wir sind inzwischen ziemlich von unserem Ausgangspunkt abgekommen. Erinnern wir uns noch einmal, worum es eigentlich ging. Um die Unaufrichtigkeit der Aufrichtigkeit. Jetzt können wir verstehen, warum die Aufrichtigkeit in Unaufrichtigkeit umschlagen muss. Die Aufrichtigkeit hatten wir definiert als ein Verhalten, das die Identität der menschlichen Realität behauptete. Ich bin, der ich bin. Ich verberge nichts, weder anderen noch mir selbst gegenüber. Doch diese behauptete Aufrichtigkeit ist ontologisch ein Ding der Unmöglichkeit. Weil die menschliche Realität sowohl bewusste Anwesenheit in der Welt als auch sich dieser Anwesenheit bewusst ist, ist sie zwangsläufig in sich gedoppelt. Der Witz dabei ist, dass die beiden Seiten dieser Doppelung keineswegs ineinander auflösbar sind. Das präreflexive Cogito ist gedoppelt, ohne eine Einheit zu bilden. Das aber heißt, dass die menschliche Realität sich durch eine fundamentale Nicht-Identität auszeichnet. Oder in Sartres Worten,
das für sich ist das Sein, das sich selbst dazu bestimmt zu existieren, insofern es nicht mit sich selbst koinzidieren kann.
Den konkreten Sinn dieser Nicht-Identität hatten wir bereits erwähnt. Dieser Riss des Nichts, der durch die menschliche Realität läuft, konstituiert die Freiheit des Menschen. Da er nicht nach dem Modus des An sich ist, sondern vielmehr am Grunde des Seins die eigene Nichtigkeit lauert, ist der Mensch nicht von vornherein festgelegt.
Der Mensch ist nichts anderes, als wozu er sich macht.
Die fundamentale Nicht-Identität am Grunde der menschlichen Realität konstituiert aber keine Dialektik. Es gibt keine höhere Einheit, in die sich die widersprüchlichen Momente des menschlichen Bewusstseins aufheben könnten. Der menschlichen Realität liegt keine Einheit des Bewusstseins zugrunde, die sich nur in verschiedene Momente auseinanderlegt, sondern der Riss des Nichts, der durch die menschliche Realität hindurch verläuft, ist unmöglich zu kitten. Es gibt also keine Dialektik des präreflexiven Cogito. Dessen Gedoppeltheit ist unauflöslich. Das aber heißt nicht, dass Sartre jede Dialektik verwirft, sondern im Gegenteil, gerade diese grundlegende Nicht-Identität bildet durchaus das Fundament dialektischer Prozesse, etwa der Dialektik von Aufrichtigkeit und Unaufrichtigkeit. Der Riss des Nichts, der das präreflexive Cogito durchläuft, bildet den Grund dafür, dass die Aufrichtigkeit zwangsläufig in Unaufrichtigkeit umschlagen muss. Wenn das Ziel des Aufrichtigen gerade darin besteht, mit sich identisch zu sein, dann wird die fundamentale und unter keinen Umständen auflösbare Nicht-Identität der menschlichen Existenz geleugnet. Wer also behauptet, mit sich identisch zu sein, leugnet gerade dadurch das Fundament seiner Existenz, das sich dadurch auszeichnet, nie mit sich identisch zu sein. So schlägt Aufrichtigkeit um in Unaufrichtigkeit. Der Aufrichtige gesteht sich nicht ein, dass seine nichtige Existenz jeden Augenblick in Frage steht, dass er nie von sich sagen kann, er sei der, der er sei. Was heißt das nun für die Frage nach der Dialektik überhaupt? Die Antwort auf diese Frage muss wieder kryptisch ausfallen. Sartre ist Dialektiker, aber er setzt der Dialektik Schranken. Es gibt für ihn sozusagen lokale, beschränkte dialektische Totalitäten, die aber nie sich in einer umfassenden, alles übergreifenden Totalität vereinigen. Am Grunde der Existenz lauert immer noch die fundamentale, auch nicht dialektisch zu überwindende Nicht-Identität des für sich, der menschlichen Realität, an der jede Bewegung der Totalität zerbricht. Indem Sartre vom Cogito ausgeht, auch wenn es sich um ein gegen Descartes tiefgreifend verändertes Cogito handelt, stellt er sich philosophisch auf die Seite eines radikalen Individualismus und Subjektivismus. Und wie jeder Subjektivismus steht auch der Sartrische einer ganzen Reihe von Problemen gegenüber. Immerhin, ein zentrales Problem des Cartesianismus, das der Existenz der Welt, hatte Sartre mit seinem präreflexiven Cogito elegant umschifft. Die Objektivität der Welt, die Descartes solches Kopfzerbrechen bereitet hatte, ist für Sartre von vornherein gegeben. Ist sie doch sozusagen vor jeder Reflexion evident, ja, sie bestimmt mein ursprüngliches Sein. Viel schwerer aber als die Frage nach der gegenständlichen Welt, der Welt des An sich, wiegt die Frage nach dem Anderen, also der Mitsubjekte, die ich in dieser Welt ebenfalls vorfinde. Zunächst scheint es so, als ließe sich einfach argumentieren, dass die anderen, ebenso wie die gegenständliche Welt, einfach evident sind. Sie erscheinen wie Tisch oder Bierflasche einfach in meinem Blickfeld. Doch wenn ich den anderen Menschen analog zu anderen Gegenständen der Wahrnehmung auffasse, dann fasse ich ihn eben nicht als das, was er ist, nämlich ebenfalls als ein für sich, sondern als ein an sich. Doch der andere tritt nicht als an sich in meine Welt. Tatsächlich ist in meiner Auffassung des anderen Menschen ein Problem von Anerkennung enthalten, das sich ganz grundsätzlich von meiner Wahrnehmung der gegenständlichen Welt unterscheidet. Um diese Bewegung der Anerkennung des anderen zu veranschaulichen, entwirft Sartre ein Modell, das es an philosophischer Kühnheit durchaus mit Hegels Dialektik des Selbstbewusstseins aufnehmen kann. In der Tat hat der andere für die Konstitution des Selbstbewusstseins bei Sartre eine ähnliche Funktion wie bei Hegel die Dialektik von Herr und Knecht. Sartre hält mit Hegel gegen Descartes daran fest, dass ich erst durch den anderen zum Selbstbewusstsein komme. Hegel hatte in seiner Herr-Knecht-Dialektik in der Phänomenologie des Geistes gezeigt, dass die Überwindung der Gegenständlichkeit, die die Konstitution des Selbstbewusstseins erfordert, nur in einem schmerzhaften Prozess sich vollziehen kann. Tatsächlich stellt Hegel diesen Prozess dar als einen Kampf auf Leben und Tod. Sartre hat ein etwas anderes Modell.
Nehmen wir an, ich sei aus Eifersucht, aus Neugier, aus Verdorbenheit so weit gekommen, mein Ohr an die Tür zu legen, durch ein Schlüsselloch zu gucken. Ich bin allein und auf der Ebene des nicht-tätischen Bewusstseins von mir. Das bedeutet zunächst, dass es kein Ich gibt, das mein Bewusstsein bewohnt.
Es ist rein unmittelbarer, unreflektierter Umgang mit den umgebenden Dingen, die ich zwar auf mich beziehe, mich aber noch nicht in einer Subjekt-Objekt-Dualität befinde. Doch zurück zur geschilderten Situation. Ich kauere in einem Flur vor einer Tür und presse mein Auge gegen das Schlüsselloch. Wie geht es weiter?
Jetzt habe ich Schritte im Flur gehört. Man sieht mich. Was soll das heißen? Das heißt, dass ich in meinem Sein plötzlich getroffen bin und dass wesentliche Modifikationen in meinen Strukturen erscheinen. Modifikationen, die ich durch das reflexive Cogito erfassen und begrifflich fixieren kann. Das unreflektierte Bewusstsein erfasst die Person nicht direkt und nicht als sein Objekt. Die Person ist dem Bewusstsein gegenwärtig, insofern sie Objekt für andere ist.
Nun wird mir meine Identität noch auf einer höheren Ebene geraubt. Derjenige, der mich so im Flur ertappt hat, hält mich für einen miesen kleinen Schlüssellochgucker. Und durch die Unmittelbarkeit meiner Scham anerkenne ich, dass er recht hat. Das aber heißt, dass ich das, was ich bin, nur durch den anderen bin, der aber wieder nicht in mich hineinblickt, sondern mich nur nach meinen Handlungen beurteilen kann. Ich will nicht tiefer und weiter in die äußerst komplexe Materie des anderen eindringen. Wichtig ist jetzt nur, dass ich den anderen zweifelsohne nicht nach der Art und Weise eines an sich, sondern nach dem Modus eines anderen für sich auffasse. Meine Scham bestätigt mir unmittelbar, dass ich ihn nicht analog zu einem Blumenkohl wahrnehme, sondern ihn sogar so weit anerkenne, dass ich ihn als Richter über mich akzeptiere. Eine weitere Auswirkung, die diese Anerkennung hat, bezieht sich auf die gegenständliche Welt. Bislang, auf der Ebene des präreflexiven Cogito, war die Welt die meine. Alle Gegenstände meines Bewusstseins waren gefärbt durch meinen unreflektierten Umgang mit ihnen, die Intentionalität meines Bewusstseins. In dem Augenblick, in dem ich den anderen als eben solches Bewusstsein erfahre, ändert sich auch der Charakter der Welt. Sie ist nicht mehr nur auf meine Intentionen bezogen, sondern ebenso auf die Intentionen der anderen. Dies entfremdet mir die Welt. So wie sich die Welt um mich herum als ein Zentrum entfaltet, so entfaltet sie sich auch für den anderen, aber nun mit einem anderen Zentrum.
Der andere, das ist die permanente Flucht der Dinge auf ein Ziel hin, das ich gleichzeitig in einer gewissen Distanz von mir als Gegenstand erfasse und das mir entgeht, insofern es um sich herum seine eigenen Distanzen entfaltet. So ist plötzlich ein Gegenstand erschienen, der mir die Welt gestohlen hat.
Gerade dadurch, dass der andere auftaucht, wird die Welt zu einem einsamen Ort für mich. Ich bin bloße, nichtige Subjektivität, die in eine kontingente Welt geworfen ist, deren Bedeutung mir insofern entgeht, als der andere mit seiner der meinen ebenbürtigen Definitionsmacht mir meine Nichtigkeit zum Bewusstsein bringt. Damit soll zumindest die Diskussion von
das Sein und das Nichts
vorläufig abgeschlossen werden. Wir werden bei der Behandlung der
Kritik der dialektischen Vernunft
noch einmal auf diese grundlegenden Strukturen zurückkommen müssen. Jetzt aber, sozusagen zur Entspannung, wechseln wir ganz grundsätzlich das Thema. Zunächst wieder ein kleiner biografischer Einschub. Nach der Niederschlagung von Nazi-Deutschland wurde Sartre zum philosophischen Star. Kein Wunder. In der Zeit des aufkeimenden Kalten Krieges schien Sartres Existenzialismus vielen Intellektuellen als Ausweg, um dem gesellschaftlichen Druck, sich zwischen den beiden Lagern des Kalten Krieges entscheiden zu müssen, zu entkommen. In den ersten Jahren nach dem Krieg publizierte Sartre wie ein Wahnsinniger, inzwischen in seiner eigenen Zeitschrift, den Temps Moderne. Und neben der ausgedehnten Publizistik fand er noch Zeit, sich erneut auf das Abenteuer der praktischen Politik einzulassen. Er gehörte zu den Mitbegründern einer Art Partei des Dritten Weges, des 1948 gegründeten Rassemblement Démocratique Révolutionnaire. Doch auch dieser zweite Ansatz, praktisch Politik zu betreiben, scheitert. Schon 1949 verlässt Sartre das Rassemblement Démocratique Révolutionnaire wieder, voller Enttäuschung über innere Streitigkeiten. Erst 1952 wird Sartre sich erneut in die aktuelle Politik einmischen. Mit einem Mal wird der erklärte Antistalinist Sartre sich auf die Seite Moskaus schlagen. Auslöser war eine illegale Demonstration der Kommunistischen Partei in Paris, die in 6 Stunden Bürgerkrieg mündete. Unter lächerlichen Vorwänden wurde daraufhin der Fraktionsvorsitzende der KPF verhaftet. Tauben, die dieser zum Abendessen von einem Genossen geschenkt bekommen hatte, wurden in Brieftauben uminterpretiert, die für den Beweis eines kommunistischen Komplotts herhalten mussten. Angesichts dieser Frechheit schäumte Sartre vor Wut und er nahm in Überschwang der Empörung die Haltung eines dezidierten Anti-Antikommunisten ein, die nur sehr schwer von der eines nützlichen Idioten Stalins zu unterscheiden war. Es sollten 4 Jahre dauern, bis Sartre wieder zur Besinnung kam. Erst als 1956 der Aufstand in Ungarn niedergeschlagen wird, vollzieht Sartre erneut eine Kehrtwendung. Seine Erklärung dazu ist berühmt.
Ich sage, dass eine Wiederaufnahme der Beziehungen zu denen, die heute die KPF führen, nie wieder möglich sein wird. Jeder einzelne Satz, jede einzelne Geste von ihnen ist das Ergebnis von 30 Jahren Lüge und Verknöcherung.
Doch trotz dieser vehementen Absage gegenüber den real existierenden Führern der KPF hält Sartre an der historischen Mission der Kommunisten fest.
Heute kehren wir in die Rolle der Opposition zurück. Mit unseren Möglichkeiten von Intellektuellen, die von Intellektuellen gelesen werden, werden wir versuchen, zur Entstalinisierung der Kommunistischen Partei Frankreichs beizutragen.
Zu diesem Zweck der Entstalinisierung des Marxismus macht sich Sartre in der Folge an eine philosophische Kritik des Stalinismus, die gleichzeitig eine Rekonstruktion der revolutionären Dialektik sein soll. Es dauert 4 Jahre, bis 1960 schließlich der voluminöse Wälzer erscheint, den man als Sartres zweites philosophisches Hauptwerk ansehen muss.
Die Kritik der dialektischen Vernunft.
Was auch immer die Schwächen von Sartres Philosophie sein mögen, seine beißende Kritik des Stalinismus sollte Pflichtlektüre für alle Linksradikalen sein. Sartres Kritik des Sowjetmarxismus ist auch heute noch aktuell, weil sie sich weniger auf die Sowjetunion und deren wechselvolle Geschichte seit der Oktoberrevolution bezieht, als vielmehr die Haltung derjenigen Intellektuellen bloßstellt, die sich blind in falsche Loyalitäten verstricken, in ihrem Engagement für die kommunistische Sache ihre intellektuelle Pflicht zur Kritik vernachlässigen. Die Kritik der dialektischen Vernunft stellt jedoch nicht Sartres erste philosophische Auseinandersetzung mit dem Stalinismus dar. Schon in den 40er Jahren hatte Sartre mit dem Aufsatz
»Materialismus und Revolution«
eine äußerst scharfe Kritik des dialektischen Materialismus als einer konterrevolutionären Doktrin vorgelegt. Diese frühe Kritik wird nach dem Ungarnaufstand 1956 erneut aufgenommen, allerdings in veränderter Form. Was zunächst an diesem Aufsatz 1946 schockiert, ist Sartres krasse, offen ausgesprochene Ablehnung des Materialismus. Sartre bemüht sich nachzuweisen, dass der Materialismus eine mit der Revolution unvereinbare Doktrin darstellt. Die Revolution, der Umsturz aller Verhältnisse, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist, kann nur als freie Tat von freien Menschen vorgestellt werden. Der Materialismus, der Sartre zufolge zwangsläufig ein Determinismus ist, kann aber nicht dazu taugen, einer derartigen, aus freiem Entschluss gefassten Tat eine philosophische Begründung zu geben. Wenn also Intellektuelle sich der kommunistischen Partei anschließen, dann tun sie es nur, um sich in den beruhigenden Schutz einer von ihrem Tun unabhängigen Wahrheit zu flüchten. Sie leugnen ihre Freiheit und damit ihre Verantwortung und entziehen sich damit ihrer eigentlichen Pflicht als Intellektuelle.
Ich habe schon Bekehrungen zum Materialismus gesehen. Man tritt in ihn ein wie in eine Religion,
schreibt Sartre.
Der Anhänger Stalins glaubt an Marx, an Lenin, an Stalin. Er lässt das Autoritätsprinzip gelten und behält schließlich den blinden und ruhigen Glauben, dass der Materialismus eine Gewissheit ist.
Diese Kritik von 1946 würzt Sartre mit einer Reihe gehässiger Bemerkungen über Roger Gorodi, der inzwischen nach etlichen Irrungen und Wirrungen vom Intellektuellen im Dienste der Partei zum islamistischen Fundamentalisten und Auschwitz-Leugner mutiert ist. Diese Kritik wäre nun nicht weiter bemerkenswert. Dass der Beitritt zu einer kommunistischen Partei für Intellektuelle immer auch die Forderung in sich schloss, zukünftig jeden intelligenten Gedanken zu unterdrücken, ist hinlänglich bekannt. Darin jedoch erschöpft sich Sartres Kritik nicht. Dieses beinahe religiöse Opfer des Intellekts nimmt, so Sartre, bei gläubigen Kommunisten eine ganz spezifische Form an, nämlich die eines harten und unbeugsamen Objektivismus. Sartre illustriert dies an einer typischen Diskussion mit einem kommunistischen Intellektuellen.
Die Trotzkisten, sagen wir zu ihm, sind im Irrtum, aber sie sind keine Polizeispitzel, wie ihr behauptet. Ihr wisst sehr gut, dass dem nicht so ist. Im Gegenteil, wird er uns antworten, ich weiß ganz gewiss, dass die Trotzkisten es tatsächlich sind. Was sie im Grunde denken, ist mir gleichgültig. Die Subjektivität existiert nicht. Aber objektiv betrachtet spielen sie das Spiel der Bourgeoisie. Sie benehmen sich wie Lockspitzel und Angeber. Denn ob man der Polizei unbewusst seine Mitwirkung leiht oder ihr vorsätzlich in die Hände arbeitet, kommt auf dasselbe hinaus. Wir entgegnen ihm, eben das laufe nicht auf dasselbe hinaus. Und ganz objektiv betrachtet, seien das Verhalten des Trotzkisten und das des Polizisten einander nicht ähnlich. Er erklärt uns, dass das eine wie das andere gleich schädlich ist, dass die Wirkung aller beider darin bestehe, den Vormarsch der Arbeiterklasse zu bremsen.
Diese Kritik kann auf zwei Ebenen betrachtet werden. Die erste, einigermaßen banale Ebene, beinhaltet nicht mehr und nicht weniger als einen Aufruf zu mehr Genauigkeit in der Argumentation. Vorschnelle Verallgemeinerungen dienen zu nichts anderem als der Bestätigung des eigenen Glaubens, in den man sich aus Angst vor der eigenen Verantwortung geflüchtet hat. Doch in dieser Banalität erschöpft sich Sartres Kritik nicht. Auf einer zweiten, differenzierteren Ebene finden wir eine spezifisch sartrische Problematik wieder, die Problematik des Anderen. Der Trotzkist, selbst wenn er objektiv ein Konterrevolutionär sein sollte, was ja durchaus möglich ist, kann trotzdem nicht einfach als Hindernis auf dem Weg zum Kommunismus betrachtet werden. Er ist kein Ding, das nach der Art und Weise eines Baumstammes, der den Weg blockiert, interpretiert werden darf. Der Trotzkist ist in der Terminologie nicht an sich, sondern für sich. Hier geht es nicht um die abgestandene Moral, dass man den Trotzkisten als Menschen ernst nehmen müsse. Derart betrachtet würde ich ihn noch abstrakter behandeln, als wenn ich ihn einen Konterrevolutionär schimpfe. Vielmehr geht es darum, dass der Trotzkist, weil er ein anderer ist, meine Sicht der Welt und der Revolution und der Zukunft der Menschheit in Frage stellen kann. Die Gewissheit meiner eigenen Position schwindet, weil offensichtlich ein anderer eine andere Position einnimmt. Genau dies aber leugnet der überzeugte Stalinist. Er hat sich aus Furcht vor der Freiheit in die Sicherheit eines Glaubens geflüchtet und muss nun verzweifelt alle anderen, die seinen Glauben nicht teilen, in bloßes an sich, in Dinge verwandeln, um seine Lebenslüge aufrechterhalten zu können. Sartre bezeichnet deshalb auch den Materialismus der Stalinisten als
die Subjektivität derjenigen, die sich ihrer Subjektivität schämen.
Man sieht, auf der Grundlage von Sartres existenzialistischen Überlegungen könnte man eine ganze Theorie der stalinistischen Säuberungen verfassen. Andererseits greift diese frühe Stalinismuskritik Sartres jedoch auch zu kurz. Das Problem ist ein praktisch-politisches. Wie kann man denn überhaupt noch politisch aktiv werden, wenn jeder Trottel aufgrund der freien Wahl seiner Existenz meine Projekte in Frage stellen kann? Das Scheitern des Rassemblement Démocratique Révolutionnaire, das sich in endlosen internen Auseinandersetzungen zerfleischte, vermittelte Sartre recht anschaulich, wie der explizit anarchistische Standpunkt, den er in den 40er Jahren einnahm, zur politischen Wirkungslosigkeit verdammt war. Die Frage, die sich ihm deshalb Ende der 50er Jahre nach seinem stalinistischen Intermezzo stellt, ist die nach der Bedingung der Möglichkeit kollektiver Aktion, ohne die individuelle Freiheit in Frage zu stellen. Während Sartre 1946 vor allem kritisierte, dass die Marxisten die ontologische Struktur des für sich missachteten, so kritisiert er nun hauptsächlich, dass sie die Mehrdeutigkeit des an sich nicht wahrhaben wollen. Im Prinzip ist das natürlich derselbe Vorwurf. Die Mehrdeutigkeit des an sich resultiert natürlich daraus, dass die verschiedenen Menschen den Dingen einen unterschiedlichen Sinn beilegen. Und umgekehrt verweist natürlich die Vieldeutigkeit der Welt auf den Riss des Nichts, der das je Einzelne für sich durchzieht. Es ist allerdings keine Spezialität der Stalinisten, dass sie diese Vieldeutigkeit der Welt leugnen. Das Problem betrifft die marxistischen Intellektuellen jeglicher Couleur. Sartre schildert empört die Reaktionen der unterschiedlichen marxistischen Strömungen zur sowjetischen Niederschlagung des ungarischen Aufstands.
Am Tag der zweiten sowjetischen Intervention in Ungarn hatte jede Gruppe, ohne irgendwelche Auskünfte über die Lage zu besitzen, schon Stellung dazu genommen. Es handelte sich für sie entweder um eine Aggression der russischen Bürokratie gegen die Demokratie der Arbeiterräte oder um einen Aufstand der Massen gegen das bürokratische System oder um einen konterrevolutionären Versuch, den die Sowjets mit Mäßigung zurückzudrängen vermochten. Später gab es immer ausführlichere Nachrichten darüber, aber ich habe nichts davon vernommen, dass auch nur ein einziger Marxist seine Meinung geändert hätte.
Für den Marxisten, so Sartres Vorwurf, ist die Welt immer schon eine geschlossene Totalität, in der jedes Ereignis, bevor es überhaupt erst passiert, wie bei Hegel seinen Platz in der a priorischen Struktur des Universums hat. Er klagt sie nun nicht mehr an, die irreduzible Individualität der einzelnen Menschen zu missachten, sondern vielmehr die ungeklärte Vieldeutigkeit der Welt zu ignorieren. Die eher moralisch gefärbte Kritik der 40er Jahre verwandelt sich in eine erkenntnistheoretische Kritik. Auch in der
Kritik der dialektischen Vernunft
wird die Irreduzibilität der individuellen menschlichen Erfahrung nicht über Bord geworfen. Aber Sartre akzeptiert nun, im Gegensatz zu seiner Position in den 40er Jahren, dass diese Individuen durchaus einige fast a priorisch zu nennende Gemeinsamkeiten haben. Die Geworfenheit ist nun nicht mehr eine jeweils komplett individuelle. Auch wenn jedes Individuum vom anderen grundlegend verschieden ist, so gibt es doch gewisse Ähnlichkeiten der gesellschaftlichen Lage. Das tangiert die fundamentale ontologische Freiheit des Individuums zunächst nicht entscheidend. Das Individuum ist weiterhin das, was es aus sich macht. Aber die jeweilige Situation, in die sich das Individuum gestellt findet, definiert das Feld seiner Mittel. Und über dieses Feld der Mittel, das die möglichen Aktionen der Individuen begrenzt, vollzieht sich die Bewegung einer möglichen Vereinigung der Individuen. Das heißt nicht, dass diese durch das Feld der Mittel definierten Gemeinsamkeiten zwischen den Individuen ein tatsächliches ontologisches A priori konstituieren würden. Auch wenn ich die Welt, die sich um mich herum anordnet, zu einer Totalität mit mir als Mittelpunkt ausbaue, reichen doch alle Gemeinsamkeiten mit anderen Menschen nicht dazu aus, dieser Welt eine überindividuelle Objektivität zu verleihen. Nach wie vor kann die von mir aufgebaute Ordnung der Dinge jederzeit durch den anderen in Frage gestellt werden. Der Sinn meiner Welt beginnt in dem Augenblick zu bröckeln, in dem mir bewusst wird, dass ich nicht wahrhaft das Zentrum dieser Welt bin, dass der andere so gut wie ich Zentrum sein kann und mir damit meine Welt entfremdet. An dieser Stelle war Sartre in
»Das Sein und das Nichts«
stehen geblieben. Die Sinnlosigkeit der Welt, die Kontingenz meines Daseins, kann letztendlich nicht überschritten werden. Die Kritik der dialektischen Vernunft versucht nun zu zeigen, dass in der gemeinsamen Aktion diese fundamentalen Differenzen ansatzweise überwunden werden können. Der entscheidende Begriff ist hier der dialektischen Totalisierung. Der Witz hierbei ist, dass Sartre mit diesem Begriff der Totalisierung etwas grundlegend Neues zur Geschichte der materialistischen Dialektik beiträgt. Anhand von Lukács hatte ich zu zeigen versucht, dass der für jede Dialektik zentrale Begriff der Totalität zwangsläufig idealistisch eingefärbt bleiben muss. Der Fall Horkheimer klärte uns hingegen darüber auf, dass eine materialistische Öffnung der Dialektik zwangsläufig zur Zerstörung von Dialektik, zur Depotenzierung in bloße Wechselwirkung münden muss. Kurzum, ohne Totalität keine Dialektik, aber auch keine Totalität ohne Idealismus. Sartre versucht nun mit seiner Konzeption der Totalisierung, den idealistischen Begriff der Totalität in eine andere Richtung zu überwinden als Horkheimers Öffnung der Dialektik. Sartre propagiert nicht, wie Horkheimer, ein bisschen weniger Totalität, um dem Idealismus zu entkommen, sondern im Gegenteil mehr Totalität. Wie soll man das verstehen? Sartre geht davon aus, dass es nicht eine, sondern in der Tat viele Totalitäten gibt, und zwar so viele, wie es Menschen gibt. Jeder Mensch ist das Zentrum einer dialektischen Totalität. Das ist die Wahrheit des Idealismus. Aber wie wir auch schon wissen, ist die Totalität aufgrund der fundamentalen Nicht-Identität, die am Grunde jeder individuellen Existenz lauert, permanent in Frage gestellt. Aufgrund der fundamentalen Nichtigkeit meines eigenen Daseins bin ich mir bewusst, dass meine Totalität so gut ist wie jede andere. Die Totalität, die die Welt des anderen darstellt, hebt die Totalität meiner Welt auf und umgekehrt. Doch dieser Raub der Welt, den der andere begeht, ist kein zwangsläufiges Schicksal. Hier nun tritt die Bewegung der Totalisierung auf, die die einzelnen Totalitäten in Frage stellt und auf ein neues Niveau hebt. In der gemeinsamen Aktion erwächst den Gegenständen der äußeren Welt ein Sinn, der sie zumindest teilweise zu Kollektivgegenständen macht. Die Bewegung der Totalisierung überwindet also die Begrenztheit der individuellen Totalitäten. Ihr Ziel ist es, die unvermittelte Vieldeutigkeit der Welt in Richtung auf einen allen gemeinsamen Sinn zu überschreiten. Tatsächlich wird zwar ein einheitlicher Sinn der Welt niemals zu realisieren sein, Sartre würde dies auch gar nicht als wünschenswert erachten, die Bewegung der Totalisierung ist eine unendliche Anstrengung, die, solange es Menschen gibt, nie zu Ende sein wird. Aber die harten Differenzen, die den jeweiligen Sinn der Welt, wie er sich für verschiedene Klassen und Völker darstellt, voneinander scheiden, kann Sartre zufolge in der revolutionären Aktion überwunden werden. Hier kommt den gesellschaftlichen Gruppen, vor allem dann den unterdrückten Klassen und Völkern, eine ganz besondere Bedeutung zu. Sie bilden aufgrund der gesellschaftlichen Situation, in die sie sich ohne ihr Zutun gestellt finden, die ersten Keime zur Überwindung der Trennungen. Ihr gleichermaßen beschränktes Feld der Mittel zwingt sie zur Zusammenarbeit, in einem gemeinsamen Kampf, der zu Assoziationen auf immer höherem Niveau führt, kann der Sinn der Welt sukzessive vereinheitlicht werden. Der nächste Beitrag wird Foucaults Kritik an diesem Humanismus Sartres genauer unter die Lupe nehmen. Allerdings die wohl einzig realistische Alternative zu einer derartigen Konzeption der Totalisierung hat der Sartre von
»Das Sein und das Nichts«,
der noch jede Totalisierung verschmähte, bereits vorweggenommen.
So läuft es auf dasselbe hinaus, ob man sich einsam betrinkt oder Völker lenkt. Wenn eine dieser Tätigkeiten die andere übertrifft, so nicht wegen ihres realen Ziels, sondern wegen des Grades an Bewusstsein, das sie von ihrem idealen Ziel hat. Und in diesem Fall wird es geschehen, dass der Quietismus des einsamen Trinkers der müßigen Geschäftigkeit des Lenkers von Völkern überlegen ist.
So viel also heute zu Sachzwang FM und zur zweiten Folge des Dreiteilers mit Titel
Marxistische Dialektik im 20. Jahrhundert.
Von Michael Koltan. Heute haben wir kluge Sachen zu Herbert Marcuse und Jean-Paul Sartre gehört. Dabei ließ es sich nicht vermeiden, auch auf Martin Heidegger einzugehen. Diese dreiteilige Serie handelt also nicht nur von der Dialektik der Geschichte, sondern auch von der Geschichte der Dialektik. Im dritten und letzten Teil werden wir in ein paar Wochen auf die Denker Michel Foucault und vor allem Theodor W. Adorno eingehen. Bis dahin verabschiedet sich bei Sachzwang FM Dr. Indoktrinator am Mikrofon. Tschüss.